Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Lorena, ich bin 18 Jahre alt und bei den Game Changern bei Tomoni. Heute geht es um Autismus und ich bin selbst Autistin, also betroffen. Neben mir sitzt Colleen und ich freue mich voll, dass du da bist. Und möchtest du dich vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen?
Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Colleen, ich bin Psychologin, ich bin 38 mittlerweile. Und genau, ich bin heute hier, um euch so ein bisschen dann immer die langweiligen Fakten zu den spannenden Geschichten zu erzählen.
So Faktencheck, dass ich keinen Mist erzähle.
Ja, oder einfach immer das Begeisterte, ja, du hast vollkommen recht und die Statistik sagt, du hast recht.
Mein Gott, meine Erlebnisse sind wahr.
Wir sprechen also heute über Autismus, das ist so die Kurzvariante. Man nennt das Ganze mittlerweile Autismus-Spektrum-Störung, kurz abgekürzt ASS, AS, oder halt im Englischen ASD, Autism Spectrum Disorder. Genau, im Deutschen halt etwas frech. Um die Verwirrung gleich vorne wegzuheben, das ist der neue Begriff dafür. Wer jetzt zu Hause sagt, haha, ich habe aber noch ein sogenanntes ICD-10 in meinem Schrank stehen, wo alle Diagnosen drin stehen, dann steht da noch die veraltete Diagnose drin. Da unterscheidet man dann nämlich zwischen drei verschiedenen Typen von Autismus. Der Vollständigkeit, da sagen wir es einfach mal, ist der frühkindliche Autismus, der atypische Autismus und der sogenannte Asperger-Autismus. Das ist aber eben nicht mehr Stand der Dinge, das ist nicht mehr Fashion, sondern man weiß mittlerweile, dass man Menschen mit Autismus nicht in drei Kategorien einteilen kann. Das eine war ja eh schon atypisch, bedeutet, irgendwie ist es das irgendwie auch nicht.
Alles, was nicht eins oder zwei ist.
Genau, so eine Restekategorie eh. Und man hat dann irgendwann festgestellt, selbst zwei plus Restekategorie beschreiben einfach nicht dieses bunte Spektrum, was wir da an Menschen sehen. Deswegen ist schon jetzt in der neuen Auflage, das nennt sich dann ICD-11 und schon lange im DSM-5, immer diese furchtbaren Fachbegriffe, aber merkt euch einfach, das sind halt die tollen Nachschlagewerke von Menschen, die sich mit Erkrankungen und Gesundheit beschäftigen. Man guckt, was ist es? Da sagen wir jetzt halt, das ist eine Spektrumsstörung. Und das ist uns, glaube ich, auch heute total wichtig in dieser Folge. Autismus kann unglaublich unterschiedlich aussehen. Und mir ist es wirklich wichtig, dass wir auch sagen, wir können heute auch nur einen kleinen Teil abdecken, weil mit meiner wunderbaren Gesprächspartnerin, mit der ich heute hier sitze, die ja für sich sprechen kann und die hier auch bei mir sitzt und die wunderbar witzig ist, die bildet einen Teil dieses Spektrums ab. Es gehört aber zur Wahrheit dazu, dass wir sagen müssen, Autismus ist ein riesiges Spektrum und da gibt es auch Betroffene tatsächlich, die leider diese Fähigkeiten nicht haben. Also am anderen Extrem würden wir wirklich von Menschen reden, die gar nicht mehr mit ihrer Außenwelt groß in Kontakt treten können, die zum Teil keine verbale Sprache erwerben können und die sich auch ohne Hilfe ihren Alltag nicht bestehen können. Das ist halt die andere Seite des Spektrums. Aber wir unterhalten uns heute, glaube ich, vor allen Dingen über viel dazwischen und vor allen Dingen eben viel auf deinem Teil des Spektrums, liebe Lorena, wo man sagt, okay, wir können unseren Alltag soweit ganz gut hinkriegen. Es gibt halt Besonderheiten. Sie guckt mich schon an. Was sind diese Besonderheiten? Jetzt habe ich so viel drum herum geredet, das ist ein Spektrum. Grundsätzlich könnt ihr euch grob vorstellen, dass man unter Autismus eine neurologische Entwicklungsstörung versteht. Krankheit nicht, da können wir später nochmal drüber reden. Wir haben heute den wunderbaren Begriff der Neurodivergenz, was einfach sagt, das ist eine Variante des Normalen. Ist halt einfach ein bisschen, wir sind ja über Spektrum, ein bisschen bunter geworden, unsere Tüte. Ganz wichtig ist angeboren. Und das ist mir auch ganz wichtig am Anfang zu sagen, kann nicht erworben werden. Wir sagen das mit so viel Nachdruck, weil es da viel zu viele Vorurteile gibt. Autismus ist angeboren, Punkt. Zeichnet sich vor allen Dingen aus durch möglicherweise Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation, sowohl auf der Empfänger- als auch auf der Senderseite. Das heißt, Menschen mit Autismus tun sich oft schwer, so diese typischen Signale in Sprache oder auch in Gestik oder Mimik richtig zu verstehen und einzuordnen und haben manchmal aber auch selber Schwierigkeiten, das nach außen zu kommunizieren. Kann. Muss nicht. Wie gesagt, dann gibt es eben Auffälligkeiten in verbaler oder nonverbaler Kommunikation. Manche AutistInnen können gar keine Sprache erwerben. Manche haben eine sehr eloquente, sehr lyrische Sprache, wirklich sehr, sehr ausgewählt. Auch da ein Spektrum. Was vielen immer bekannt ist, AutistInnen haben oft sich wiederholende stereotype Verhaltensweisen oder Handlungen. Man nennt das Stimming, das heißt zum Beispiel ganz klassisch sind so flappige Arme oder irgendwie auf was klickern oder so. Einfach Dinge, die man wiederholen kann, die oft zur Beruhigung dienen. Das findet man ganz häufig. Spezifische Interessen, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die so gerne in Fernsehen gezeigten Superbegabungen in Kernphysik oder so, sondern... Kann auch manchmal einfach sein, dass sich Autistinnen super für einen bestimmten Aspekt von etwas interessieren, zum Beispiel den Geruch von etwas, der Konsistenz von etwas, dass man da einfach großen Fokus drauf legt. Ganz wichtig, glaube ich, wenn wir auch noch drüber sprechen, eine Über- oder Untersensibilität gegenüber Reizen. Also viele kennen das, wird ja auch manchmal in Medien dargestellt, so Licht, Geräusche, dass das schnell zu viel wird, aber es gibt eben auch das Gegenteil dazu, dass man das gar nicht bemerkt. Also es gibt auch Autistinnen, die zum Beispiel verminderte Schmerzreflexe haben oder ähnliches, was dann leider oft mit Verletzungen einhergeht und was man ja auch vielleicht so klassisch aus dem Fernsehen kennt, was tatsächlich auch ein Thema ist bei Autismus, sind so Routinen, feste Regeln, Abläufe, denen man vertrauen kann, Dinge, wo man einfach weiß, ich weiß, das ist morgen so, das ist übermorgen so, das überrascht mich nicht. Das finden wir auch ganz häufig bei Menschen mit Autismus, das so einhergehend. Genau, ich glaube, über andere Dinge können wir dann noch im Detail sprechen, aber ich glaube, viele Dinge kennt ihr wahrscheinlich sogar aus Film und Fernsehen davon. Und ich finde es schön, dass wir heute mal mit jemandem sprechen können, wo wir das aus der Realität erfahren, ohne Drehbuch, ohne schickes Drama drumherum.
Ich finde es auch voll toll, dass ich von mir erzählen kann, aber mir ist auch voll wichtig zu sagen, dass ich halt eine Person bin und genauso, also ich kann nicht für alle Leute mit Autismus sprechen und auch für die Leute, die deren Symptomatik in ähnlichen Bereichen liegt wie meine, kann ich auch nicht sprechen. Also man kann nicht sagen, weil ich jetzt das so gesagt habe und ich dort Probleme habe und da nicht, dass das bei allen Leuten so ist, genauso wie niemand mit einer Krankheit für alle mit der Krankheit sprechen kann. Aber ich kann einen Einblick in meine Perspektive geben und da würde ich mich sehr drüber freuen.
Voll gut. Aber willst du einfach damit sagen, Autistinnen sind Individuen?
Gott.
Oh nein.
Ja, und tatsächlich ist es auch ein Ding, dass Leute, die mit mir interagieren oder es getan haben, und an sich ist es jetzt auch nichts Schlechtes, sich weiterbilden zu wollen, aber so irgendwelche Lehrbücher dann gelesen haben und so ist das und mir dann erklären wollten, wie ich funktioniere mit der Krankheit oder mit meinen Diagnosen generell und dann mit Autismus-Spektrum-Störung vor allem. Das ist so mein erster Punkt, was ich cool fände, und zwar, dass man halt mit den Leuten, wenn sie das so zum Beispiel wie ich in der Lage sind, redet, wo überhaupt die Probleme sind, was man sich überhaupt selbst, also wo man Hilfe möchte überhaupt. Mhm. Und ja, wie du gesagt hast, also nicht jeder mit Autismus braucht zum Beispiel Kopfhörer. Bei mir ein Ding, dass ich generell eigentlich eher überempfindlich bin, aber zum Beispiel kann ich meine Reize im Körper, also beispielsweise so, wenn ich Hunger habe oder sowas, oder eigentlich, wenn ich müde bin und wann ich eigentlich auf Toilette muss oder sowas, es fällt mir immer im letzten Moment quasi auf. Also ich merke öfter, dass mir schwindelig wird und dann bin ich so, ich muss trinken. Und nicht, weil ich Durst habe. Sowas zum Beispiel. Und generell ist es ja auch ein Ding, dass, weil ich ein Mädchen bin und es oft so ist, dass es bei Mädchen später diagnostiziert wird und vor allem, dass es sich so ein bisschen anders zeigt, das wäre mir auch wichtig, darüber zu reden, wie mein, Diagnoseverfahren war oder warum es so lange gedauert hat, bei mir diagnostiziert zu werden, weil ich ein Mädchen bin.
Ja, ich finde das einen guten Punkt. Also ich werfe gerade mal tatsächlich Zahlen ein, weil ich glaube, da können wir direkt mal drauf eingehen. Ja. Tatsächlich ist es so, Stand jetzt, Realität. Wir haben ungefähr, Prävalenz, sagt man, also wie häufig das vorkommt, so grob. Wir haben noch Zahlen aus den USA, ich gebe die euch einfach mal rein. Man geht davon aus, von den Personen von 3 bis 17, das ist in der Regel so das Alter, wo man Autismus das erste Mal diagnostiziert. Da finden wir in der Regel eine Autismusrate von 2,24%. Also sagen wir mal roundabout 2% der jugendlichen Kinder in dem Alter gehen in den Autismus. Diagnose. Von den Jungs in dem Alter, also männlich sozialisiert, sind wir ungefähr bei 3,2%. Bei den Mädels nur bei 1,1%. Und das finden wir relativ konsistent tatsächlich. In beiden Bereichen steigen die Zahlen der Diagnosen ganz klar. Und wir gehen eigentlich davon aus, also man hat früher diskutiert, ob Mädchen einfach bessere Schutzfaktoren haben, dass sie zum Beispiel von Hause aus sozialer sind und deswegen diese vermeintlichen sozialen Defizite beim Autismus bei Mädchen nicht so rauskommen. Da ist man heute eigentlich eher weg und man geht eher davon aus, dass es tatsächlich unterdiagnostiziert ist, weil man hat ja diese Diagnosekriterien, die ich euch eben so grob genannt habe, ne, die Schwierigkeiten bei der sozialen Kommunikation, bei der Sprache, diese Verhaltensweisen. Das hat man dann alles an Jungs festgestellt. Also diese ganzen Erstbeschreibungen sind alles männliche oder zum großen Teil männliche Jugendliche gewesen. Naja, und wenn ich halt quasi, also ich sag's jetzt mal so blöd, wenn ich mir immer nur Schafe angucke und aufgrund von Schafen eine Diagnose stelle, dann kann ich Ziegen halt auch nicht mehr erkennen, weil ich hab's ja an Schafen quasi gemacht. Und deswegen haben wir da, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen Umdenken, dass man da auch andere Symptome tatsächlich mehr Gewicht gibt. Dann schauen wir mal.
Und vor allem ist es ja auch ein Ding, dass Mädchen nicht von Natur aus sozialer sind, aber dass man schon in die Richtung erzogen wird. Mhm. Beispielsweise, also das ist zumindest bei mir in meiner Kindheit, dass quasi von Mädchen schon auch mehr erwartet wird, dass die irgendwie zurückhaltender und so kommunikativer sind und die Jungs halt eher mal dann aus der Reihe tanzen dürfen.
Ja, natürlich. Und wir fabrizieren dieses Klischee ja auch immer selbst. Also wenn der Elterngeneration beigebracht wurde, Jungs sind vielleicht eher nicht so kommunikativ, die sind eher die Macher und die Mädels sind eher die Reder. Ja. Naja, dann werden ja Mutter und Vater bei ihrem Kind genau dasselbe machen. Dann werden halt die Macher Väter eher ihre Macher Jungs so zum Animieren und die eher redseligen Mütter in Anführungsstrichen werden dann halt mehr mit ihren Töchtern reden und sie animieren. Also so ein bisschen ist es auch immer, finde ich, so eine self-fulfilling prophecy.
Ja.
Und gerade wenn wir eventuell ja vielleicht schon autistische Mütter haben, die wird es gegeben haben, auch schon vor 2-3 Generationen, dann haben die ja auch ihre möglicherweise autistischen Töchter anders erzogen. Also haben ja ihre eigenen Skills schon mitgegeben. Und dann verdeckt sich das halt auch noch mal länger. Deswegen müssen wir da, glaube ich, echt eine Menge noch unpacken, dass wir auch die Mädels gut erkennen. Und da sind wir noch nicht mal bei den Personen, die sich weder so klassisch weiblich noch männlich sehen. Da könnten wir noch ganz andere Bilder sehen. Das ist wieder kompliziert, ihr merkt es schon. Das ist immer so Thema in jeder unserer Folge. Aber du hast ja gemeint, bei dir hat es länger gedauert, wenn du darüber reden magst. Wann hast du denn tatsächlich die Diagnose bekommen?
Mit 16.
Oh.
Ja.
Das ist tatsächlich im Vergleich relativ spät.
Ja, und vor allem hat sich so durch meine ganze Kindheit gezogen. Also, wenn ich danach mit meinen Eltern geredet habe und ich mache denen jetzt keine Vorwürfe, aber mir wurde gesagt immer wieder, ja, also es gab schon echt viele Anzeichen und wir da, also wie wir, meine Mutter hat dann ganz stolz gesagt so, ich wusste, dass da was ist, wusste, dass da was ist, das wusste ich die ganze Zeit und dann war ich immer so, ja, und warum hat es dann so lange gedauert und ich glaube, es ist wirklich teilweise das von meinen Kindergärtnern oder meiner Kinderärztin und so, dass es halt immer, es war so, ja, die ist halt ein bisschen schüchtern, halt so ein zurückhaltendes Mädchen. Und ich hatte eigentlich schon relativ viele Anzeichen. Also ich bin aus dem Kindergarten immer nach Hause und war so, boah, ich kann das nicht mit den anderen Kindern, sie sind mir einfach alle zu laut.
Mhm.
Oder meine, die Leute, die in meinem Kindergarten gearbeitet haben, haben dann immer gesagt, dass ich schon mit den anderen spiele, aber dass ich immer erst ganz lange beobachte, wie es funktioniert, was sie da spielen und welche Rolle ich dann habe und was ich dann da machen muss und dann kann ich mitspielen. Mm. Aber wenn sich das dann ändert, dann geht das auch nicht.
Ah ja, okay.
Oder zum Beispiel hatte ich immer sehr krasse Probleme, mich entsprechend zum Wetter anzuziehen, also okay, durch im Kindergarten. Aber so, wenn ich am Tag vorher geplant habe, ich ziehe jetzt dieses pinke Kleid an und meine Eltern waren dann, nee, es regnet und es ist kalt, nee, trotzdem, ist mir egal.
Na, okay.
Und ja, generell solche Sachen. Also so Änderungen in meinen Routinen, in meinen Plänen haben mich sehr gestört. Ich bin konsequent hier jedes Mal nach der Schule zu meiner Oma gegangen, obwohl ich nach Hause musste. Und ich habe es trotzdem immer wieder gemacht, weil es mir einfach egal, also nicht egal war, aber es war so fest Teil von meinem Tagesplan. Ich war ja schon licht- und reizempfindlich. Und das mit den sozialen Interaktionen war so ein... war so ein Ding von Lernen, also wie man Schulfächer lernt. Dass ich kann mich erinnern, dass ich in der Grundschule ganz oft vorm Spiegel stand so und dann geübt habe, wie ich gucken muss. Weil zum Beispiel an Weihnachten oder sowas, wenn ich dann Geschenke bekommen habe, also wenn ich mich wirklich gefreut habe, weil zum Beispiel ich lese sehr, sehr gerne und dann habe ich immer Bücher bekommen und wenn ich mich wirklich, wirklich gefreut habe über das Geschenk, dann habe ich es ausgepackt, habe es gesehen und habe angefangen zu lesen und den ganzen Abend nicht mehr aufgehört und einfach durchgelesen. Aber das wurde dann als so respektlos wahrgenommen und mir wurde immer gesagt, ja, du freust dich überhaupt nicht.
Hm.
Und dann habe ich so geguckt, okay, wie freut man sich denn und wie zeige ich das denn, dass ich mich freue dann, weil scheinbar eine Mimik dazu muss, weil nur zu sagen, ich freue mich wirklich, irgendwie nicht genug war. Und dann habe ich mir das so antrainiert und es hat echt lang gedauert, 16 Jahre, bis ich dann gemerkt habe, okay, tatsächlich muss ich eigentlich nicht die ganze Zeit in meinem Kopf Ablauf aufrufen, wie als wäre ich hier gerade in einer mündlichen Abiturprüfung, sondern ich bin nicht dazu verpflichtet, das zu machen, dass andere mich verstehen, sondern ich kann einfach ich sein und wenn jemand eine Frage hat, kann er nachfragen.
Das mache ich jetzt an der Stelle, weil ich finde es total spannend, weil das ist ja tatsächlich, glaube ich, was viele mit Autismus verbinden, genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses sehr, du hast es auch vorhin so gesagt, so ne, dieses Klischee vom Autisten so. Willst du was dazu sagen? Ja. So. Sie ist sehr trocken. Ich glaube, das ist das, was viele in meinem Kopf haben. Und du hast es ja gerade beschrieben und ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass, ich glaube, es war eine Autistin geschrieben hat, für sie war das so, als ob sie eine Muttersprache, also als ob sie nie eine erste Muttersprache gehabt hätte, sondern immer eine Fremdsprache lernen musste von Anfang an. Und das hast ja auch, irgendwie bei ihr hat es gerade so wiedergehalten, so dieses, ich habe dann geprobt, was wird von mir erwartet, welche Sprache muss ich sprechen, damit die anderen verstehen, was ich will.
Genau so. Also mit so Sachen wie Schule ging es irgendwann, weil da ist ja der Ablauf relativ fest. Also ich komme halt da rein und dann erzählt die Lehrperson irgendwas und dann habe ich diese Aufgaben und die mache ich halt. Und das ging dann irgendwann. Also da gibt es feste Pausenzeiten und so. Aber in allem anderen hatte ich immer, das habe ich auch schon echt früh gesagt, dass ich das Gefühl hatte, es gibt so eine Bedienungsanleitung für soziale Interaktionen und generell das Ganze. Und alle haben die irgendwie bekommen, außer ich. Und wenn so Sachen waren, wo, also Ausflüge oder irgendwas, wo es keine Struktur gab und ich nicht wusste, wie läuft das jetzt ab und was wird dann von mir erwartet, was ich sage und wie ich mich verhalte, das fand ich immer sehr, sehr, sehr schwer, weil ich mich irgendwie vorbereiten musste, so normal wie möglich zu wirken.
Aber ich finde es auch total spannend, weil du es gerade gesagt hast. Man könnte ja jetzt, ne, wenn wir in unserem Bild bleiben, mit der Sprache lernen, könnte ja jetzt irgendjemand ganz clever sagen, naja, hat die Lorena ja aber quasi irgendwie 16 Jahre lang diese Sprache gelernt, dann spricht sie doch jetzt fließend. Aber ich habe gerade so ein bisschen bei dir rausgehört, korrigiere mich, dass du jetzt rückblickend auch mit deiner Erfahrung sagst, ja, ich mache das ja, ich weiß, also für mich fühlt sich das immer noch an wie eine Fremdsprache, weil du hast eben gesagt, ich muss das ja gar nicht machen und ich kann ja, also ist es für dich so, dass du das Gefühl hast, das ist immer noch eine Fremdsprache, wo du so einen Ablauf abrufen musst oder hast du das Gefühl, nee, mittlerweile ist mir das in Fleisch und Blut übergegangen und ich kann das einfach?
Naja, also manche Sachen kann ich, aber ich kann sie, so wie man jahrelang einen Beruf macht, manche Sachen kann, aber es ist nie natürlich. Es ist immer
spannend.
Schon was, also wie, keine Ahnung, wenn ich aufstehe, dann putze ich mir auch die Zähne, aber es ist nicht was, womit ich geboren wurde, dass ich das dann mache, sondern ich muss mich schon noch dran erinnern und das ist auf eine gewisse Weise eingeprobt und nicht das, was ich, also es ist nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich alleine wäre oder einfach nur ich wäre quasi. Aber ich musste tatsächlich auch lernen, mir diese Sachen dann abzugewöhnen.
Okay.
Es fühlt sich schon immer noch so an, gerade wenn ich in, also ich meine, man kommt ja immer wieder in eine neue Situation und da habe ich das immer noch stark, wenn ich noch nie mit sowas konfrontiert war, dass ich dann sehr überfordert bin. Oder wenn ich zum Beispiel an neuen Orten mit neuen Menschen bin und ich nichts habe, was eigentlich noch von mir ist oder jemanden, den ich schon kenne, dann bin ich ganz hilflos.
Okay, ja, das ist dann natürlich ganz schwierig. Aber das heißt, hier leitet man so ein bisschen über, das heißt, dieses Phänomen des Masking sagt dir wahrscheinlich auch was, ne?
Ja, also, auf jeden Fall.
Kannst du es mal beschreiben aus deiner Erfahrung, was das ist?
Quasi der Versuch von Menschen mit Autismus, mit dem, was sie beobachten und was sie für sich an Regeln irgendwie wahrgenommen haben, so unautistisch wie möglich rüberzukommen. Also, dass man es quasi nicht merkt, dass es für mich wie eine andere Sprache ist, dass ich so rüberkomme, als wäre es meine Muttersprache. Und das hat halt echt lange gedauert, bis ich gemerkt habe, das muss gar nicht so sein. Also ich muss das nicht zwangsweise machen, beziehungsweise bei Leuten, wo ich mich wohlfühle, dann kann ich das auch lassen.
Ist es denn anstrengend für dich zu maskieren?
Ja, auf jeden Fall. Deshalb ist das ist auch, warum ich überhaupt beschlossen habe, damit aufzuhören, weil es gab eine Phase in meiner Schulzeit, wo ich es so schwierig fand, überhaupt ansatzweise mich auszudrücken, dass ich alles, was ich gemacht habe, so an dem, was ich so als Norm für mich irgendwie rauskristallisiert hat, anzupassen und auch mit den Leuten so zu reden und das war halt, das war schrecklich und langweilig und ich war so müde, also ich bin dann bis, keine Ahnung, 13 Uhr oder 14 Uhr in die Schule gegangen und wenn ich nach Hause gekommen bin, dann musste ich so 5 Stunden oder so schlafen.
Wahnsinn.
Und es war dann auch so eine Art von Schlaf. Also ich habe mich in mein Bett gelegt und ich konnte nicht aufstehen, weil sich mein ganzer Körper so schwer angefühlt hat. Und ich konnte auch teilweise nicht reden, weil ich das den ganzen Tag gemacht habe. Und diese Fähigkeit, dann Sätze zu formulieren quasi, ging nicht, weil ich so einfach erschöpft davon war. Und es ist halt, also ja, es ist so ein Gefühl von in einer Prüfungssituation sein oder getestet werden die ganze Zeit. Und es ist unfassbar anstrengend. Ich könnte niemals so alleine zu irgendeinem Termin, wo ich nicht weiß, was passiert oder irgendwo ganz anders neu hin, allein in Urlaub oder sowas. Vielleicht irgendwann, wenn ich mir meine Mechanismen dafür irgendwie überlegt habe oder wenn, ja, aber jetzt, ich wäre einfach, wenn ich ankomme, dann schon so erschöpft davon.
Ja, ich finde es gut, dass du das sagst, weil ich glaube, es ist immer so ein, die Leute unterschätzen das, wenn sie selber natürlich nicht autistisch sind. Da sagst du, ja, ich stelle ja nicht so an, da habe ich immer das Gefühl, das bisschen heute unterwegs sein, davon kannst du doch nicht so erschöpft sein. Und ich glaube, es ist aber, also ich sag mal, wir Normies, wir kennen das bestimmt. Man hat einen langen Tag, irgendwie ist die Kollegen im Büro, dann war man abends vielleicht noch auf einer Feier und dann ist man erschöpft, weil man sagt, boah, ich habe heute echt so viel Social-Zeug gemacht, ich bin echt erschöpft. Aber ich glaube, ich finde es echt wichtig, dass du sagst, das ist für autistische Menschen, glaube ich, echt eine andere Form von Erschöpfung. Es ist nicht so, oh, es war ein langer Tag, ich bin total groggy, ich möchte jetzt nicht mehr reden, sondern so wie du beschrieben hast, das ist ja der ganze Körper, der dann einfach fertig ist mit der Welt.
Ja, und das ist teilweise dann, also das ist auch, wie gesagt, bei jedem Autisten anders, aber ich habe dann teilweise, wenn ich so zu krassen Social Events gehe, dass ich so ein, zwei Tage danach quasi im Wiederauflademodus bin und dann kann, also habe ich nicht die Kraft zu sprechen oder viel zu machen, außer vielleicht mich irgendwie aus dem Bett zu rekeln, bisschen was zu trinken, zu essen und dann halt wieder ins Bett zurückzukriechen. Das ist einfach, weil solche Sachen sehr viel mehr Energie von mir beanspruchen. Und es gibt mittlerweile zum Glück viele, viele Dinge, die einem dabei helfen. Also zum Beispiel Noise-Canceling-Kopfhörer oder, also es ist mir auch nicht mehr peinlich, mit Sonnenbrille rauszugehen, wenn es überhaupt nicht sonnig ist. Oder das ganze Zeug, Skills oder irgendwas, was man halt immer in der Hand haben kann oder in der Öffentlichkeit zu stimmen. Das ist mir nicht mehr peinlich. Oder zum Beispiel bewusst sich dagegen entscheiden, sich zu zwingen, Augenkontakt zu halten. Das erfordert aber halt auch schon ein gewisses Maß an, ich komme damit klar, dass ich mein Gegenüber vielleicht irritiere, wenn er das nicht von mir weiß. Und das traut sich nicht jeder.
Ja, ich finde es gut. Also gerade Blickkontakt ist, glaube ich, immer noch sowas, was auch echt missverstanden wird, weil wir das halt immer, oder weil das in der Normgesellschaft, glaube ich, immer als unhöflich wahrgenommen wird. So, wenn du jemanden zuhörst, was man ja mit den Ohren macht eigentlich, wird erwartet, dass du hinguckst zu der Person. Und mir ist das auch echt aufgefallen. Ich habe zum Beispiel einen Partner, der, soweit wir das wissen, nicht autistisch ist, aber der auch dich in der Regel nicht unbedingt anguckt, wenn du mit ihm redest. Der ist aber voll dabei, also der hört zu. Es ist halt einfach nur nicht gewöhnt oder so weiter. Aber es ist immer wieder, ich merke, dass Leute, die das nicht wissen, das irritierend finden und das immer sofort als direkt negativ einstufen. Und ich denke mal, ja, aber ist das ja echt nur eine soziale Geschichte?
Ja, voll. Also ich höre Leuten am besten zu, wenn ich irgendwie so halb verrenkt auf meinem Stuhl sitze und ins Nichts gucke, weil dann bin ich wirklich fokussiert. Ja. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, dir die ganze Zeit in die Augen zu gucken, während du redest, dann nimmt das meiste von meiner Gehirnkapazität ein. Oder solche Sachen wie, ich hatte oft die Situation in der Schule, dass quasi, und ich bin eigentlich ein ganz netter Mensch, dass so das Feedback kam, ja, du also bist halt manchmal echt respektlos in deinen Fragen oder sowas. Aber ich bin einfach, es fällt mir schwer, Dinge zu machen, weil man sie so macht. Weil ich Dinge gerne hinterfrage und verstehe, warum ich das so machen soll. Und dann, keine Ahnung, gab es zum Beispiel die Situation, dass ich eine Kurzgeschichte mit meiner Englischlehrerin gelesen habe. Und dann meinte sie, ja, jetzt sag mir doch mal, was ist da drin passiert? Und dann habe ich sie so angeguckt und meinte so, aber sie haben die Geschichte doch auch gelesen, oder? Und sie so, ja, habe ich, aber du ja auch. Und ich wollte dich fragen, ob du mir den Inhalt wiedergeben kannst. Und dann meinte ich so, also das war jetzt nicht letztens erst, aber dann meinte ich so, ja, aber sie haben die Geschichte doch gelesen, also wissen sie, was passiert. Und sie wissen, dass ich sie gerade gelesen habe, also weiß ich es ja auch. Warum soll ich es dann nochmal erzählen? Können wir nicht zur Deutung übergehen? So. Und dann habe ich danach nochmal mit ihr drüber geredet und sie meinte, also hat mir ganz ehrlich gesagt, dass sie das im ersten Moment als so provokant aufgefasst hat.
Ja,
und ein bisschen respektlos und dass sie halt, also sie meinte so, ja, Inhaltsangaben gehören halt zur Schule dazu und sie wollte einfach abfragen, ob ich es verstanden habe und das schon so aufgefasst werden kann, dass es so nicht, dass ich ihre Autorität irgendwie missachte quasi als Lehrperson. Aber ich habe dann mit ihr geredet und in dem Moment, also ich lerne immer mehr, was Leute so erwarten, was man sagt und was nicht, aber es passiert mir oft, dass ich solche Sachen sage oder hinterfrage, die überhaupt nicht provokativ waren und ich weiß nicht, ich finde viele Fragen halt nicht respektlos, die so aufgehört werden, weil ich dieses Ganze mit dem sozialen Status und mit dem Beziehungsaspekt, den die Sachen haben, die man sagt. Also wenn ich was sage, dann meine ich es so, wie ich das sage. Ja. Und ich will keine geheime Nachricht oder sowas da drin verbergen oder sagen, ja, ich respektiere ihre Autorität nicht, sondern wenn ich frage, wir haben sie doch beide gelesen, soll ich es jetzt trotzdem nochmal sagen? Dann ist das so eine inhaltliche Frage und so ist das meiste, was ich sage.
Ich finde es so schön, weil ihr hört mich jetzt auch die ganze Zeit lachen, weil ich könnte mich darüber großartig amüsieren. Also zum einen natürlich, ich sehe es aus der Warte, ja, ich kenne ja diese sozialen Konstrukte und diese sozialen Normen. Ich spreche diese Sprache ja von Hause aus und ich weiß total, was deine Lehrerin meint. Und ich finde es aber immer so erfrischend, mich mit autistischen Personen zu unterhalten, wie jetzt mit dir, weil du hast völlig recht. Also die reine Logik sagt uns, sie haben den Text gelesen, ich habe den Text gelesen, das war die Aufgabe. Warum soll ich Ihnen das denn jetzt nochmal erzählen? Das ist ja gegenseitige Zeitverschwendung, was wir hier gerade machen. Und ich finde, deswegen muss ich so lachen, weil das so schön ist, weil ich sehe natürlich dieses soziale Konstrukt, aber das wird halt irgendwie so, wie man sagt ja im Englischen, dismantled, also so quasi entblättert, weil warum machen wir das eigentlich mit dem sozialen Konstrukt darum? Weil, wie du gesagt hast, im Normalfall ist doch klar, wir haben beide gerade die Aufgabe gemacht. Du bist ja clever, du kannst lesen, also hast du die Aufgabe auch erfüllt und jetzt können wir doch bitte zum nächsten Schritt übergehen. Und ich finde es echt immer spannend, was man dann merkt, was überhaupt alles sozial kodiert ist. Was wir uns für ein Gespinst drumherum gebaut haben und eigentlich gar nicht mehr so richtig bei der Kernsache sind. Deswegen ist es ein wunderbares Beispiel. Ich könnte mich großartig amüsieren. Sie haben es doch auch gelesen.
Das war aber schon immer so. Also ich habe nie verstanden, warum es Sachen gibt, die man zum Frühstück isst und manche, die man nicht zum Frühstück isst. Oder warum man manche Sachen zum Schlafen tragen darf und manche nicht. Und man darf nur in gewissen Positionen essen und am Boden auch nicht. Und generell seine Hausaufgaben macht man am Schreibtisch, auch wenn das unfassbar unbequem ist.
Danke, ja.
Und das, also so, oder zum Beispiel, man darf dann im Bett nicht lesen, weil man setzt sich auf einen Stuhl oder keine Ahnung, auf die Couch oder so. Und man schaut auch keine Filme auf dem Handy, weil das ist ja klein, auch wenn ich mich damit wohl lasse. Also so diese ganzen Sachen.
Ja.
Ich weiß nicht. Also ich verstehe, solange mir niemand erklärt und ich sie erklärt und ich es dann sinnvoll finde, halte ich mich nicht dran. So.
Ich verstehe das total. Und ich finde es total wichtig, glaube ich, an der Stelle jetzt nochmal von meiner Warte zu sagen. Und zwar, ich fühle das in ganzen vielen Bereichen total. Also ich habe meine Hausaufgaben selten an einem Tisch gemacht. Aber jetzt, und ich bin mir sicher, draußen hören uns jetzt auch Menschen zu, die sagen, ja krass, es geht mir genauso, wie Lorena gerade erzählt. Ich finde es auch total irgendwie, ja, ich kann das nicht nachvollziehen, aber warum man jetzt kein Müsli um Mitternachts essen darf. Und da finde ich jetzt an der Stelle, gerade im Kontrast zu manchen Dingen, die euch vielleicht auf Social Media erklärt werden, das ist nicht Autismus alleine. Also das ist eine Sache, die beim Autismus eine Rolle spielen kann. Aber wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, ich esse immer mein Müsli in der Nacht und dabei stehe ich auf dem Balkon auf einem Bein, go for it, wenn es dir dann besser schmeckt, voll gerne, mach das. Das ist nicht das Indiz dafür, dass du eventuell Autismus haben könntest, sondern es sind immer ein bunter Blumenstrauß an Dingen. Ich glaube, das ist echt immer ganz wichtig.
Ja, aber was mir voll wichtig ist, dazu zu sagen, ist, die Sachen, die autistischen Menschen helfen im Alltag, sind nicht nur für autistische Menschen. Also wenn du sagst, ich bin auch voll geräuschempfindlich, dann braucht man keine Autismusdiagnose, um sich Kopfhörer zu holen. Oder wenn man Probleme mit sozialen Interaktionen hat, dann muss man auch nicht autistisch sein, um meinem Lehrer zu sagen, ey, ich habe da Probleme. Oder wenn man das Gefühl hat, man zu manchen, also ich kenne so viele Leute, die keine Autisten sind, die irgendwie eine Anleitung brauchen, wenn sie beim Arzt anrufen oder so.
Ja, und ja.
Und das ist alles nicht nur für Leute mit Diagnose, sondern alles, was Leuten hilft, darf euch auch helfen.
Ja, ich applaudiere grundsätzlich.
Nach Hilfe fragen darf jeder.
Ja, und ich finde, es ist so wichtig, was du sagst, also auch nicht nur was Autismus betrifft, sondern wir spannen den Bogen mal größer. Von Inklusion profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern alle. Wenn Dinge leichter zugänglich sind, wenn es Aufzüge gibt, wenn es ruhige Einkaufsstunden in Märkten gibt, davon profitiert auch der gestresste, alleinerziehende Papa, der jetzt irgendwie abends noch schnell Milch einkaufen gehen muss. Und wenn da einfach Ruhe ist im Laden und nicht irgendwelche Werbeslogans die ganze Zeit gebrüllt werden, dann profitiert auch der davon und nicht nur die Autistinnen, die um die Uhrzeit einkaufen. Das ist so wichtig, was du gerade sagst. Voll gut. Ich unterschreibe das, ich applaudiere in allen Formen. Das ist echt, echt wichtig.
Das sage ich auch oft. Also, dass Leute dann so waren, boah, warum darf sie das? Und dann dachte ich mir so, also zum Beispiel, wenn man jetzt einen voll stressigen Schultag hatte und man braucht jetzt mal 5 Minuten außerhalb in der lauten Klasse oder man will mal ganz kurz was trinken gehen auf dem Schulhof, während drin irgendwie Gruppenarbeitsphase ist und alle rumschreien, das ist nicht nur für Leute mit Autismus oder zum Beispiel, was ich finde, was jede Schule haben sollte, so eine Art Ruheraum, wo man sich mal hin zurückziehen kann.
Voll toll.
Dafür braucht man keine Leute mit Autismus, sondern halt einfach Leute, die mal ihre Ruhe wollen und das will eigentlich jeder.
Ja, und gerade beim Autismus, wir haben es ja jetzt schon so oft gesagt, das heißt Autismus-Spektrumsstörung. Und so ein Spektrum beginnt übrigens nicht an dem Moment, wo man eine Diagnose draus machen kann.
Ja.
Also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ne, eben wie gesagt, an die Person, die um 3 Uhr nachts ihr Müsli auf einem Bein auf dem Balkon isst. Ja, vielleicht ist das so ein kleiner Funken auf diesem Spektrum. Du bist halt nicht an dem Bereich, wo es eine Diagnose ist, wo man eventuell, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, man wirklich auch Probleme im Alltag hat. Weil ich meine, darüber reden wir ja hier. Deswegen sucht man sich ja Hilfe gegebenenfalls, wenn man sagt, okay, ich bin zwar cool, wie ich bin, aber die Außenwelt und ich, wir haben Probleme miteinander. Aber das Spektrum beginnt ja bei null irgendwo. Und ich werfe jetzt mal die ganz provokante These in den Raum, dass eventuell der einzige Punkt auf diesem Spektrum, wo kein Mensch auf diesem Planeten steht, der Punkt ist, wo es null ist. Weil ich glaube, wir haben alle irgendwelche, ich nenne es jetzt mal bewusst so, Befindlichkeiten. Ja, also ich meine, wie viele Menschen habe ich kennengelernt, die von Autismus wahrscheinlich nie was halten würden und sowieso an diese ganzen mentalen Gesundheitsthemen, das ist ja völlig überbewertet, aber einen halben Ausraster kriegen, wenn man irgendwie die falsche Tasse zum Kaffee auf den Tisch stellt, wo man denkt so, okay, wir haben alle so ein bisschen unsere Kleinen. Ne? Ich will damit nicht sagen, um Gottes Willen, jeder ist ein bisschen autistisch. Das habe ich nicht gesagt. Das möchte ich auch ganz klar von mir weisen. Aber halt, wie gesagt, macht nicht aus einer Sache so ein großes Ding. Und mein Gott, wie du gesagt hast, jeder hat halt irgendwie was, wo er sagt, das stresst mich gerade. Und wir können das doch einfach ein bisschen für alle angenehmer machen.
Das Einzige, was halt wichtig ist für dann zum Beispiel die Lehrkräfte und Eltern, die hier zuhören, wenn sich das häuft und wenn es halt nicht nur diese eine Sache ist, sondern irgendwie ist in allen, sag ich mal, Bereichen dann doch was Auffälliges und eigentlich trifft alles schon irgendwie zu und es muss nicht wie bei mir sein, sondern es kann auch zum Beispiel am ganz anderen Ende des Reglers quasi sein, dann, dass man quasi sich in Richtung Diagnose bewegt oder die Schritte dahin macht. Und was mir jetzt so wichtig ist, das meiste haben wir schon angesprochen, aber was mir wichtig ist im Umgang mit Lehrkräften und was ich den Eltern mitgeben wollen würde, ist halt erstmal, worüber wir geredet haben, dieses, dass man Leute nicht generalisiert, dass man jeder Autist ist ein Individuum und ich kann nicht für alle reden, bei vielen wird es nicht so sein wie bei mir, viele werden im Alltag viel, viel mehr Unterstützung brauchen und viele weniger und es kann sich auch krass innerhalb des Lebens, je nach Situation, dann ändern.
Ja,
entweder besser oder schlechter werden. Oder wenn man dann mal sehr überfordert ist, dann braucht man zum Beispiel viel Unterstützung. Aber dann, also ich war auch schon allein mit Freunden im Urlaub oder so, was ich mir dann in einer anderen Phase meines Lebens nie hätte vorstellen können.
Absolut, ja.
Das ändert sich halt. Aber es geht nicht weg. Das ist so das Ding. Das ist
das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Autismus ist nicht heilbar.
Ja.
Auch dazu, Punkt. Wenn ihr irgendwo irgendwelche Claims seht, wir heilen mit unserem Chakra-Tanz, keine Ahnung, und dem Schneckenextrakt und irgendwelchen Energy Pearls euren Autismus. Nein. Einfach nur nein.
Nee. Also, das ist auch echt, ja, es ist ein bisschen sehr scheiße für Leute wie mich, weil es ist ja, ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil ich das so für immer sein werde. Also ich meine, ich bin nicht Autismus, aber es beeinflusst schon mein Erleben der Welt und teilweise auch meine Interessen und das alles. Mhm. Und wie ich damit umgehe und mich verhalte, sehr. Und es fühlt sich ein bisschen wie ein Angriff an zu sagen, so ja, wir heilen Autismus. Oder vor allem, wenn es dann halt nicht funktioniert. Das hatte ich auch erlebt, dass dann Leute meinten, ja, ich bin für dich da zum Heilpraktiker und oder zum Wunderheiler und du bist immer noch autistisch. Ja, das werde ich auch für immer sein. Aber ich werde nicht unbedingt für immer dieselbe Unterstützung brauchen und vor allem werde ich nicht für immer denselben Leidensdruck haben, wenn ich Unterstützung bekomme.
Ja.
Am allerschlechtesten ging es mir, als ich wusste, was mit mir los ist oder das, was mit mir los ist. Niemand anderes das wusste oder versucht hat, sich an meinen Bedürfnissen zu orientieren oder sich zu informieren. Und es war quasi einfach so, du hast nicht denselben Startpunkt wie die anderen, aber du musst trotzdem dasselbe leisten, was man ja einfach überhaupt nicht erwarten kann.
Ja, das ist, glaube ich, auch echt wichtig. Und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, wir reden jetzt hier immer über eine relativ privilegierte Gruppe. Ne? Wir haben ja noch gesagt, du kannst hier reden, du kannst es auch alles so wunderbar witzig erzählen. Wir wissen, dass es da draußen AutistInnen gibt, die das nicht können.
Ja.
Und auch da klang das jetzt bestimmt hart. Aber leider, auch das ist nun mal ein Teil der Wahrheit, auch dieser Autismus ist nicht heilbar. Diese Menschen werden immer Autisten sein und dann sind sie eben sehr weit auf dem Spektrum. Aber für die gilt grundsätzlich das Gleiche, was du gesagt hast. Auch diese Menschen haben Bedürfnisse, haben Vorlieben, haben Abneigungen. Das mag sich dann auf einem anderen Niveau abspielen, Aber auch da ist das, glaube ich, was das Umfeld vor allen Dingen machen kann, einfach darauf einzugehen. Ja gut, dann reden wir halt nicht von so privilegierten Sachen wie Noise-Canceling-Kopfhörer oder nicht, damit man in die Schule gehen kann, sondern reden wir vielleicht davon, okay, wie kriege ich überhaupt Essen in mein Kind rein? Weil, ich weiß nicht, wie es bei dir, aber bei Essen ist zum Beispiel für viele Autistinnen auch ein großes Thema. Autismus ist auch oft mit Essstörungen verbunden. Tatsächlich ist man, glaube ich, als autistische Person 5-mal so häufig von Anorexie betroffen wie in der Normalbevölkerung. Das ist ein Thema. Ich meine, jetzt mal wirklich an alle Normies da draußen. Ich weiß, wie viele von euch keine Pilze essen, nicht weil sie nicht schmecken, sondern rein aufgrund der Konsistenz. Und ich glaube, das ist so das, was man sich vorstellen kann für viele Autistinnen. So, nee, ich kann das einfach nicht essen, weil das macht das in meinem Mund zum Beispiel. Und das kann man, glaube ich, nachvollziehen.
Das hat eine andere, also ich habe zum Beispiel monatelang nur eine bestimmte Packung von vorgepackten Nudeln gegessen. Und das ist alles, was ich gegessen habe, weil alles andere war dann nicht sicher quasi. Ja. Und das ist das, was, also ich habe zum Beispiel ein großes Ding mit Essen, was immer gleich viel ist und gleich schmeckt. Mhm. Und ich weiß halt genau, was mich erwartet. Und das ist dann, gibt mir Sicherheit. Und generell diese ganzen, also Konsistenzen und Reize im Mund sind schwer, wenn ich zum Beispiel schon überstimuliert, also überreizt bin. Und das war auch ein großes Problem. Und ich meine, ja, ich bin in einer sehr privilegierten Position, dass zum Beispiel darauf dann eingegangen wurde und mir nicht irgendwas reingeschaufelt wurde oder gezwungen wurde, irgendwas zu essen. Und das
sollten wir sowieso bitte auch nicht mit anderen Kindern, auch nicht mit Nicht-Autisten. Bitte schaufelt keine Lebensmittel in eure Kinder, die sie nicht möchten.
Aber
bitte.
Dass ich halt Eltern hatte, die sehr darauf geachtet haben, dass ich ernährt bin und versucht haben, da mir in jeglicher möglichen Weise irgendwie entgegenzukommen und trotzdem halt auf meine Gesundheit zu achten. Und ich bin jetzt auch nicht in der Position, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht gegessen hätte oder so. Ja. Aber das ist halt, das ist halt die Sache am Spektrum.
Ja, aber ich finde, du sprichst da ja einen wichtigen Punkt an. Also, soweit ich weiß, nennt man das ja Safe Foods. Das haben viele Autistinnen, die sagen, wenn es irgendwie zu viel ist oder wenn ich einfach nicht die Löffel habe, gibt ja diese wunderschöne Löffeltheorie, heißt so viel wie, wenn ich einfach nicht mehr die Energie dafür habe, sondern ein schöneres Bild, dann habe ich aber vielleicht eben diese eine spezifische Nudelpackung, wie du gesagt hast, ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, wie es schmeckt, ich weiß, wie lange die Zubereitung dauert. Das ist ja alles was, was Sicherheit bietet. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was für Autistinnen, die weiter auf dem Spektrum sind, wichtig sind. Weil auch wenn diese Person nicht verbal mitteilen kann, dass es diese Nudeln sind, ich glaube, Menschen sind sehr gut darin, mitzuteilen, gerade bei Essen, was sie gut oder schlecht finden. Ist es ein Problem, wenn euer autistisches Kind monatelang nur diese eine Nudelsorte isst? So. Es wäre natürlich schöner, wenn das Kind sich ausgewogener ernährt und mal ein Äpfelchen isst. Ich bin aber tatsächlich auf dem Punkt, das Schönste ist ein Kind, wo überhaupt Essen reingeht.
Ja.
Weil gar kein Essen ist so eine ganz schlechte Option. Und wenn dann halt die Option ist, gut, es gibt halt dreimal am Tag diese nur mit Wasser aufgebrühten Nudeln, weil nichts anderes reingeht, dann ist es so. Und auch hier nur der Vergleich zur Normalbevölkerung. Wie viele Eltern kenne ich, die mir erzählen, also mein Bub hat ja zwischen 2 und 3,5 Jahren nur Chicken McNuggets genau in der Form und auch nur mit dem Ketchup von der Marke gegessen. Auch das passiert unter nicht-autistischen Kindern. Und wie gesagt, Hauptsache Essen im Kind drin. Meine persönliche Meinung.
Auf jeden Fall. Das ist nur, was ich noch sagen wollte. Und zwar, das, also weiß ich nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, für Leute, die sich noch nie so sehr damit beschäftigt haben, dass es alles nach krassen Einschränkungen klingt. Und das sind es auch. Aber ich meine, ich kenne es nicht anders. Und was ich halt dazu sagen wollte, für mich, nur weil ich bin, wie ich bin, ist es für mich an sich kein Leidensdruck, ich zu sein. Der Leidensdruck entsteht bei mir von, also durch das, was erwartet wird und quasi durch die Außenwelt, die Gesellschaft, das ganze Zeug. Also auch Leute, die an anderen Punkten mit ihrer im Spektrum sind quasi, auch Leute, die nicht so, also nicht verbal sind oder Leute, die viel mehr Unterstützung brauchen, haben nicht an sich eine leidvolle Existenz, solange man auf ihre Bedürfnisse eingeht und auf Gesundheit und Psyche achtet. Es ist halt sehr schwierig, wenn man zum Beispiel so spät diagnostiziert wird. Und wenn generell nicht so viel Awareness irgendwo ist. Deshalb die ganzen Lehrpersonen, ist schon mal echt toll, dass ihr zugehört habt. Und so diese Anzeichen und wie es sich auch für mich anfühlt, vielleicht erkennt ihr dadurch von irgendeinem anderen Kind, boah, der hat irgendwie dieselben Beschwerden. Oder auch einfach nur, okay, vielleicht sollte ich jetzt nicht so sehr darauf achten, wie genau man die Dinge macht, wenn man sie macht, sondern eher ja, in Richtung, was ist jetzt gerade wichtig für den Unterricht oder generell für Eltern, was ist jetzt gerade wirklich wichtig, dass man das macht, zum Beispiel, dass man, keine Ahnung, nicht mit einer Schere rennt oder so, und was ist jetzt nicht unbedingt notwendig dafür, dass mein Kind sich angenommen, akzeptiert und sicher fühlt, und ja, wenn es dann halt immer dasselbe Besteck oder irgendwelche Routinen, wenn es dann Kommunikation ohne direkten Augenkontakt oder irgendwas davon ist, ist halt, finde ich, kein hoher Preis dafür, dass eure Kinder, eure Schutzpersonen, ja, glückliches, lebenswertes Leben haben.
Absolut. Und ich finde, du hast auch schon wieder ein schönes Konzept erklärt, weil ich weiß bestimmt, wir können heute hier nicht alles abgreifen. Ach mein Gott, es gibt so viele Fakten noch zu Autismus zu erklären und auch Spannendes. Aber ich glaube, was du gerade erzählt hast, ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil man spricht heute halt nicht mehr wirklich von einer Krankheit bei Autismus. Ja. Hat zum einen was damit zu tun, dass es einfach nicht heilbar ist. Wir haben keinen gesunden Ausgangszustand, auf den wir zurück können. Zum anderen aber genau das, was ja viele beschreiben in der sogenannten Neurodiversitätsbewegung. Das ist auch so eine Art Pride-Bewegung auch, die gesagt hat, naja, an sich schadet uns der Autismus erstmal nicht. Ist jetzt nicht, sage ich mal, ich mache mal ein ganz krasses Beispiel wie Krebs, was dich halt einfach zerstört tatsächlich. Ja. Das macht der Autismus nicht. Der sitzt da, also der ist da und ist Teil von dir zum Beispiel. Das ist einfach ein Teil deiner Weise, die Welt wahrzunehmen. Und du hast es eben so schön gesagt, der Leidensdruck entsteht ja eher damit, dass eine nicht vorhandene Passgenauigkeit nach außen ist. Ich sage immer so, es ist, als ob die ganze Welt erwartet, dass du auf Microsoft läufst, dass du Word- und Office-Programme auf deinem Gehirn gespeichert hast. Und du bist aber leider ein Mac. So, und diese ganzen Anschlussprobleme im Alltag sind so, ich funktioniere halt anders. Ich brauche vielleicht da länger, ich brauche da vielleicht aber gar nicht so lang. Aber die Welt ist halt nicht drauf eingestellt. Und das ist halt das, was wir versuchen, mit diesem Begriff der Neurodiversität abzubilden. Weil wir sagen, an sich ist es keine Krankheitswertigkeit. Es ist halt eher ein Abweichen der Norm, aber halt auch nichts anderes. Es ist eine Variante, es ist eine Spielerei. Da sind wir beim Regenbogen. Und deswegen gibt es übrigens, hau ich mal rein, weil wir wissen natürlich nicht, wann ihr die Episode hört, aber theoretisch war nämlich erst vor ein paar Tagen der Autistic Pride Day. Der ist nämlich tatsächlich immer am 18. Juni. Und da gibt es dann auch mal hoffentlich ganz viele Infoveranstaltungen. Und tatsächlich hau ich gleich nochmal die nächste Werbung raus, weil du auch gerade so schön an Lehrkräfte und erziehungsberechtigte Personen gesprochen hast. Wen ich euch ganz doll ans Herz legen kann, findet ihr auch überall in Social Media, ist Fuchskind oder Daniela Schreiter. Ist selber eine autistische Person, die Comic-Autorin ist und die ganz, ganz tolle Comics gemacht hat. Zum einen autobiografisch, wer vielleicht selber die Diagnose bekommen hat, Schattenspringer. Kann ich nur empfehlen, wunderbar. Oder vielleicht tatsächlich an die Lehrperson da draußen oder an Eltern mit jüngeren Kindern. Da gibt es nämlich noch Lisa und Leo. Das erklärt tatsächlich Autismus eher für Kinder so im Kindergarten-Grundschulalter. Ganz, ganz süß illustriert. Und wenn ihr einfach irgendwie, glaube ich, nochmal eine andere Sichtweise von der Person, die selber betroffen ist, bekommen wollt und einfach mit super cuten Zeichnungen. Daniela Schreiter, Fuchskind, könnt ihr nichts falsch machen. Die erklärt auch ganz viel über Autismus. Die hat auch so Autismus-Kärtchen schon designt, die man einfach zeigen kann, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche Autistinnen werden auch irgendwann, wenn sie so in so einen Overload kommen, können sie nicht mehr richtig sprechen, weil es zu viel ist. Genau, dann haben sie diese Communication Cards, wo dann einfach steht, so, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen überladen, können sie mich einfach irgendwo hinbringen oder lass mich einfach in Ruhe, irgendwo, wo es ruhig ist.
Die sind toll.
Es ist in der Community bekannt und da kann man sich echt gut anlesen. Es muss nicht immer der große Fachwälzer sein.
Es gibt auch vorgedruckte und so, also vorgefertigte, die man dann ausdrucken kann. Dann kann man sie sich irgendwie auch designen, kann sie sich irgendwo dranhängen. Und generell, was wir natürlich auch empfehlen, ist bei Tomoni nachzuschauen, weil es Angebote von Tomoni für Lehrpersonen gibt, Fortbildung und auch für Eltern. Und jetzt hier von uns für Peers. Und ja, ich denke, das war eine Folge, ne?
Das war eine, sogar inklusive reizendem Werbeblock. Das hast du hervorragend gemacht.
Oh mein Gott. Ist das nicht immer?
Nee, ich glaube, das ist bisher jetzt als einziger auch so ein cleverer Übergang.
Oha, vielleicht nicht gut fürs Geschäft.
Sehr gut, auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, das ist jetzt so der eine Satz, wir haben jetzt echt eine lange Folge aufgenommen und ich bin mir sicher, wir werden zu Autismus nochmal eine andere Folge machen. An dieser Stelle schickt uns Fragen, was wollt ihr wissen? Ihr habt die einmalige Chance, die reizende Lorena zum Beispiel in einer neuen Folge dann eure Fragen vielleicht zukommen zu lassen.
Q&A mit...
Ja, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre mir jetzt wichtig und wenn die Leute jetzt schon abgeschaltet haben, diese eine Sache würde ich voll gerne mitgeben?
Ich würde euch gerne mitgeben, gerade weil das zum Beispiel in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Da haben wir auch vorhin ein bisschen scherzhaft drüber geredet. Ich bin ja jung und vital und je nach Ansehensweise hübsch. Aber es ist so, man sieht das nicht. Mhm. Und es gibt Menschen mit Autismus, die dann zum Beispiel nicht alleine raus können und die dann diese ganzen Accommodations mit sich rumtragen und wo man es zum Beispiel jetzt vermuten würde. Mhm. Aber an sich, es ist eine Entwicklungsstörung, die man nicht sieht. Und ich würde euch einfach mitgeben, auf jede Person erstmal mit Offenheit, Neugier und quasi Toleranz ranzugehen und die Dinge nicht erstmal als Respektlosigkeit aufzunehmen, sondern nachzufragen. Also die meisten Leute, mit denen ich interagiert habe und die mich dann gefragt haben, da antworte ich gerne und bin auch ich zumindest in der Lage, eigentlich, finde ich, ganz gute Antworten und Beschreibungen zu geben, warum die Dinge für mich so sind und wie es sich anfühlt. Nur man sollte es nicht annehmen und man sollte nicht davon ausgehen, nur weil ich jetzt, keine Ahnung, weil ich ja so jung und was weiß ich, wie kann es denn sein, dass ich so eingeschränkt bin? Und seid einfach ein bisschen aufmerksam und fragt die Leute, was sie brauchen, versucht, je nachdem, wer ihr seid, auf die Bedürfnisse von euren Mitmenschen zu hören, nachzufragen. Nicht meine Worte jetzt für alle autistischen Menschen, denen ihr begegnet, zu nehmen und ich weiß nicht, seid nett zueinander.
Das finde ich immer gut. Das ist das Wort zum Sonntag, das finde ich gut. Seid nett zueinander.
Ganz viel Liebe. Okay.
Dann wollte ich ja sagen, wir machen Herzchen und bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, folgt uns. Ihr wisst ja, lasst die Glocke da, kommentiert. Ja. Ihr kennt diesen ganzen Social-Media-Quark. Wir freuen uns. Schickt uns wirklich Fragen.
Ja,
danke. Sag euch, Lorena beantwortet das gerne. Yes.
Celebrity.
Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge, würde ich sagen, oder?
Ja.
Dann tschüss.